Okay, as you may have noticed, the next talk will be in German. For our English-speaking guests, we do have English-speaking talks in Saals 2 and 3. So, that being said, können wir eine kleine Umfrage starten? Wie viele der hier Anwesenden haben sich an der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht beteiligt? Großartig, das macht Vorträge immer so viel interessanter, wenn Beteiligte im Raum sind. Dann will ich gar nicht weiter herumlabern. Es geht um den Stand der Debatte und die Anhörung und Frank und Konstanze erzählen uns ein bisschen was drüber. Bitte, heißt Sie willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für den warmen Applaus. Wir werden also relativ aktuell berichten von der erst am 15. Dezember in Karlsruhe stattgefundenen Veranstaltung, nämlich der Anhörung. Und wir werden vor allen Dingen darüber berichten, wie unsere ureigene Argumentation ist und wie wir versucht haben, bei der mündlichen Stellungnahme über die schriftliche Stellungnahme, die wir ja schon abgegeben hatten, hinauszugehen, wo unsere wesentlichen Argumentationspunkte waren. Ich denke, wir werden aber auch ein bisschen darüber berichten, wie man sich so ein Setup vorstellen kann bei Gericht und wie ja die Fragen aussahen und wie die anderen Sachverständigen, aber auch die Vertreter der Beschwerdeführer und die Vertreter der Bundesregierung dort argumentiert haben. Also wir versuchen so abzubilden, was wir da eigentlich gerade erst erlebt haben.
Ja, also der Hintergrund ist einfach, die Veranstaltungen bzw. die Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht haben wir immer nur eine sehr begrenzte Anzahl von möglichen Teilnehmern. Ich glaube, die Richter wollten eben nicht ein Stadion mieten, um da alle 35.000 Klagenden unterzukriegen. Es gab ja Twitter-Live-Feeds und Ähnliches, aber wir dachten, es macht doch Sinn, nochmal in aller Ausführlichkeit darüber zu berichten.
Ja, und vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch gleich nochmal darauf verweisen, netzpolitik.org hat eine sehr schöne Zusammenstellung gemacht von den Twittern, die also Leute, die live dort saßen und Zitate und Begebenheiten getwittert haben. Also es lohnt sich, das nochmal anzugucken, die haben halt so ein Archiv. Wir werden natürlich unsere eigenen, ein bisschen vielleicht gefärbten Eindrücke schildern. Nur noch mal kurz, wir erinnern uns sicherlich alle, das ist ja ein sehr langes Verfahren. Ein sehr langes Verfahren. Also das Gericht hat ja gut 2 Jahre gebraucht, eben, um zu der Anhörung zu kommen. Und wir erwarten das Urteil im Februar oder im März. Man ist sich deshalb so sicher, dass das Urteil relativ schnell kommen wird, weil der Verfassungsgerichtspräsident Papier in Rente geht und entsprechend dies sein letzter großer Fall ist und zu erwarten ist, dass, denke ich mal, Ende Februar, Anfang März das Urteil kommt. Natürlich können wir hier nicht prognostizieren, was im Urteil stehen wird, aber immerhin haben wir eine Stimme, um zu sagen, was wir gerne hätten.
Gut, und wir können natürlich ein bisschen darüber berichten, was wir so an Hinweisen, in welche Richtung es möglicherweise gehen könnte, haben. Aber das ist halt so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Also da kann man immer ja, auch gut falsch liegen.
Genau. Also verglichen mit den Beschwerdeverfahren, mit denen wir zuvor zu tun hatten, etwa die Wahlcomputer oder die Online-Durchsuchung, muss man bemerken, dass doch von der Medienöffentlichkeit hier sehr viel Aufmerksamkeit gab. Das lag, denke ich, insbesondere an dem AK-Vorrat, der über viele, dem einfach auch nicht die Puste ausgegangen ist und über viele Monate die Kampagne weitergeführt hat. Und wir selbst, wir beide haben die Stellungnahme, die schriftliche geschrieben, die das Verfassungsgericht an, oder um den das Verfassungsgericht ja gebeten hat, um die Stellungnahme. Und ehrlich gesagt wussten wir selber nicht so genau, was die Fragen sein würden, denn man hat dort etwa 10 Minuten Zeit, vielleicht ein bisschen kürzer, und dann gibt es eine Question-and-Answer-Session, das heißt, die Richter stellen einem Fragen und sie weisen einen vorab schriftlich darauf hin, dass man doch nicht die schriftliche Stellungnahme wiederholen möge, denn sie hätten die wahrgenommen und möchten also sozusagen nicht gelangweilt werden mit Texten, die sie bereits kennen.
Und interessant war das, das hatten Sie tatsächlich, also Sie haben es tatsächlich gelesen. Also die Fragen, die von Seiten des Gerichts kamen, bezogen sich sehr deutlich auf die schriftlichen Stellungnahmen und es ist vollkommen klar gewesen, dass die alle Stellungnahmen sehr, sehr gründlich studiert wurden.
Ja. Wir haben aber dennoch uns vielleicht von den, also den mündlichen Vortrag selbst, dort habe ich gemacht und wir waren mit einer 6-Mann-Delegation oder 7-Mann vom TCC auch da. Und vom AKV-Rat waren sicherlich auch einige noch da, die wir auch gesehen haben. Wir haben trotzdem uns 3-4 Minuten genommen, die wesentlichen Punkte der Stellungnahme nochmal rauszustellen. Ziemlich kurz. Ich persönlich habe wenig Erinnerungen, ehrlich gesagt, an den mündlichen Vortrag, weil ich zugegebenermaßen etwas Lampenfieber hatte. Wir haben im Wesentlichen gesagt, was wir wirklich in der Stellungnahme vorher gesagt haben, dass wir davon ausgehen, dass die Analyse von Verkehrsdaten im Wesentlichen eine geheimdienstliche und militärische Methode ist und deshalb auch die Software, die dafür verwendet wird, in der Art aufgebaut ist, dass die Software auch einige an Tradition hat, sprich nicht extra neu für die Verkehrsdaten, die jetzt gespeichert werden, geschrieben werden musste, sondern in vielen Varianten bereits besteht. Wir haben weiter darauf hingewiesen, dass die Mobiltelefone insbesondere heute nicht mehr nur für bloße Kommunikation benutzt werden, sondern für alle möglichen Transaktionen, die solche Call Data Records, also Verkehrsdaten, Datensätze induzieren. Wir haben außerdem natürlich einen Schwerpunkt in der Stellungnahme darauf gehabt, dass die Analyse dieser Daten anders als die inhaltlichen Telekommunikationsdaten sehr einfach automatisiert auszuwerten sind und deshalb von der Sensibilität aus unserer Sicht nicht eben geringer einzustufen sind als Inhaltsdaten von Telefonaten.
Also es war so eines der Kernthemen gewesen, auch in dem Fragenkatalog, inwieweit sind aus den Verkehrsdaten Daten zu generieren bzw. Informationen zu generieren, die halt dem von Inhaltsanalyse gleichkommen. Und denke, den Punkt konnten wir ganz gut machen. Da gehen wir später noch ins Detail. Aber die Fragen der Richter zielten auch sehr deutlich in diese Richtung.
Genau. Der zweite Schwerpunkt der schriftlichen Stellungnahme war die Datensicherheit. Lag vielleicht auch daran, dass wir zum Zeitpunkt, wo wir geschrieben haben, übrigens nicht nur wir beide, sondern das ist tatsächlich eine echte Teamarbeit des CCC, da war natürlich der Eindruck von den ganzen Datenskandalen, insbesondere bei T-Mobile oder überhaupt im Telekommunikationsbereich, noch sehr frisch. Und wir haben uns auch gleich die praktischen Beispiele dafür, dass wir ja wissen, dass die Telekommunikationsunternehmen die Daten nicht sicher halten können, da gleich in die Stellungnahme reingenommen und betont, dass wir vor allen Dingen ein Datensicherheitsproblem sehen und eine Innentäterproblematik auch. Dazu kommt natürlich, was wir auch erwähnt haben, das Backup-Problem und wie man damit umgeht, dass diese Daten, wenn sie erstmal angefallen sind, einfach attraktiv sind, etwa für Wirtschaftsspionage oder alle möglichen anderen Zwecke. Und das Schlagwort in der Pressemitteilung dazu war eigentlich dann die Ortungswanze, die jedes Mobiltelefon faktisch wird. Das heißt, wir haben wesentlich mehr auf die Mobiltelefonie abgestellt als auf Festnetz oder auf die Internetdaten. Ich glaube, es lag schlicht auch daran, dass wir auf irgendwas fokussieren mussten und waren 55 Seiten und man hätte sicherlich noch mal 50 mehr schreiben können, aber wir haben halt geguckt, dass wir die Expertise, die wir im Besonderen haben, nutzen und nicht vielleicht über Sachen schreiben, über die wir nicht, ja, wo uns vielleicht Wissen gar nicht so vorliegt oder wir hätten noch lange recherchieren müssen, denn wir hatten auch Zeitdruck, denn man bekommt vom Gericht auch eine Frist.
Ja, also die Fragen, der Fragenkatalog ist halt sehr umfangreich gewesen. Und nicht zu allen dieser Fragen konnten wir halt Stellung nehmen, weil wir sagen halt nur dazu was, wo wir auch Ahnung von haben.
Wir kennen ja andere Fragenkataloge, also aus den Verfahren zur Online-Durchsuchung oder zum Hackerparagrafen oder zu den Wahlcomputern. Und die Fragenkataloge diesmal waren mehrseitig und war schon enorm. Als wir die am Anfang gelesen haben, als wir also schriftlich bekamen, da kriegt man immer so einen Stapel Papier vom Gericht, weil man ja die Beschwerdeführer und deren Schriftsätze dazu bekommt, also richtig so einen Stapel zu lesen. Und dann haben wir den Fragenkatalog gesehen und haben gedacht, ach du meine Güte. Und anders als die anderen Sachverständigen, das waren ja 5 Sachverständige, haben wir eigentlich beschlossen, uns nicht so direkt an die Fragen zu halten und so jede Frage so mit Ja, Nein, Vielleicht zu beantworten und dann das auszuführen, sondern wir haben uns eigentlich entschieden, so einen kohärenten Text zu schreiben, der natürlich im Netz ist. Also falls hier noch wer sitzt, der den nicht gelesen hat. Nur falls. Okay, aber was wir machen wollten natürlich in dem mündlichen Vortrag ist, wir wollten darüber hinausgehen. Da haben wir lange sinniert, auch mit verschiedenen Leuten im CCC, wo wir da noch Akzente setzen können, wo wir da vielleicht einen gewissen Show-Effekt, eindrückliche Erinnerungen bei den Richtern hinterlassen können. Da haben wir lange drüber nachgedacht.
Also eines der, wo man sich über im Klaren sein muss, ist, die sind halt nun auch keine Experten, die Richter in dem jeweiligen Fachgebiet, um das es geht, sondern die sind halt Juristen, was halt bedeutet, dass für die auch immer ein relativ großer Einarbeitungsaufwand in die jeweilige Thematik besteht und zumindest wir den Eindruck hatten, dass sie schon sehr zu schätzen wissen, wenn man Dinge auch einfach gut verständlich erklärt, also wenn man einfach nicht irgendwie sich in nur technischen Termini ergeht, sondern auch einfach Zusammenhänge darstellt, klar macht, wo welche Auswirkungen passieren und auch einfach so erklärt, dass man halt ja, Normalbürger es halt lesen kann. So. Also unser Maßstab war halt immer so, wenn unsere Eltern nicht verstehen können, dann ist es wohl okay. So, und zumindest so aus den Bemerkungen bei Gericht hat es wohl funktioniert, kann man wohl sagen.
Ja. Genau. Als wir dann den Termin bekommen haben und wussten, dass es am 15.12. losgeht, dann kriegt man auch kurz darauf noch so eine Tagesordnung. Und da waren wir doch schon verwundert, dass die Tagesordnung sich auch sehr deutlich in unserer Stellungnahme orientiert hat, nämlich sie einen oder zumindest in Teilen einen Schwerpunkt hatten auf die Auswertung der Daten und einen anderen Schwerpunkt auf der Datensicherheit. Ja, und ich hatte quasi den Joker gezogen, denn ich bin die erste Sachverständige gewesen, die sich äußern durfte, was natürlich eine Chance ist, die wir nutzen wollten.
Ja, so ein interessantes Detail, was sich schon aus dieser Verhandlungsgliederung, also dieser Tagesordnung ergab, als Verfahrensbeteiligte haben wir sozusagen eine etwas bessere Version bekommen als die Journalisten, nämlich eine, wo auch die Minutenzahlen drinstehen, wie viele Minuten für welchen Zeitabschnitt eingeplant sind. Und sehr auffällig war, dass der ganze Bereich Europarecht, also die Frage, ob das Verfassungsgericht sich jetzt dem Thema widmen kann oder ob es sagen muss, es ist außerhalb unserer Kompetenz, weil es halt eine europarechtliche Frage ist, dem haben sie gerade mal 20 Minuten eingeräumt von irgendwie insgesamt 6,5 Stunden. So. Und es war dann tatsächlich auch so, dass die also von der Beschwerdeführerseite, also von den Klägeranwälten, waren zumindest zwei, doch haben versucht, nochmal diese ganzen europarechtlichen Implikationen nochmal ausführlich darzulegen. Und da wurde sehr schnell klar von Seiten des Gerichts, das hat die nicht interessiert. Also die haben offensichtlich die Entscheidung darüber, wie sie die europarechtlichen Implikationen angehen, schon getroffen.
So, also das denen wenig schon, nachfragen, dann merkt man halt immer,
okay. Genau so, ja, kennen wir schon, haben wir schon drüber nachgedacht, hat sich erledigt so. Was jetzt der tatsächliche, also was sie dann tatsächlich tun werden, ist vollkommen unklar. So, ne? Es gibt halt irgendwie so die drei großen Möglichkeiten. So. Möglichkeit eins ist halt, sie sagen halt, nee, können wir nicht so viel machen, ist halt irgendwie Europarecht. Möglichkeit zwei ist, sie gehen zum Europäischen Gerichtshof und sagen, hier ist eine Vorlage. So, also hier die müssen wir, also lieber EuGH, beziehungsweise Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, ihr müsst hier mal drauf gucken, weil sind wir uns unklar, was die Kompetenzen angeht und wir würden so entscheiden. Und die Möglichkeit drei ist halt, sie entscheiden. Und da gibt es dann wiederum zwei Untermöglichkeiten. Möglichkeit eins ist, sie sagen, ja, gegen die Speicherung können wir nichts tun, aber wir können den Zugriff auf die gespeicherten Daten einschränken. Und Möglichkeit zwei ist, dass sie sagen, das geht ja mal gar nicht. Letztere Möglichkeit ist halt, wäre natürlich das, was wir uns wünschen, aber das bedeutet halt...
Überraschung.
Bedeutet natürlich, dass das sogenannte Solange-Urteil fällt. Für die, die es nicht wissen, Solange bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hat mal geurteilt, schon vor geraumer Zeit, dass Solange, daher der Begriff, in den europäischen Gerichtsinstanzen ein äquivalenter Grundrechtsschutz vorhanden ist, wie er vom Verfassungsgericht und dem Grundgesetz bereitgestellt wird, solange fassen sie solche Themen nicht an, wenn sie auf europäischer Ebene entschieden werden. Sollten sie sich jetzt entscheiden, das doch zu tun, also zu sagen, die europäischen Gerichte können halt nicht einen adäquaten Grundrechtsschutz bringen, hätte das halt irgendwie einen riesigen Haufen interessanter Implikationen. Also soweit erstmal sozusagen zu diesem Europarechtsding. Wie gesagt, wir können aus dem, was da gesagt wurde, der Papi hat noch ein Interview im Spiegel gegeben, was wir irgendwie Zeile für Zeile irgendwie mit der Lupe gelesen haben, um da irgendwas rauszudeuten, aber naja, der Mann ist halt Profi, da kann man halt nicht so viel rausdeuten.
Ja. Anyway, also wir wollen auch nicht weiter auf das Juristenfu eingehen. Das, dafür haben wir schließlich genug, Juristenschwämme, die können sich da ja mit befassen. Es ist einfach, glaube ich, ganz sicher keine Frage, die sich nur um dieses Europarecht drehen wird. Dafür war einfach der Schwerpunkt mit 5 Stunden auf der Frage von den Techniken, den Nutzung der Techniken, Nutzung der Daten, ja. Profilbildung, Bewegungsdaten viel zu groß, als dass sie da irgendwie einfach nach Europa zurückreichen und das nicht in der Sache entscheiden. Okay, was haben wir denn aber nun wirklich gesagt da? Also wo sind die Punkte? Das eine, was wir betont haben, war, dass wir konkrete Alltagsgeräte benannt haben und auch teilweise vorgeführt hatten. Also wir hatten einen Amazon Kindle dabei, die einfach GSM-Module mittlerweile enthalten. Mit Alltagsgeräte meine ich auch größere Geräte, denn wir hatten etwa auch Autos wie etwa vom BMW, gibt es aber auch bei anderen Premium-Autos, die also schon irgendwie Breitband-Internet anbieten für einen Rücksitz oder manchmal auch für einen Fahrer. dass also man GSM-Module überall findet. Dafür hatten wir aber einige Beispiele gefunden. Typisch wären wohl die Navigationsgeräte.
Ja, also die, worauf wir da abziehen bei der Argumentation ist zu sagen, der heutige Stand der Technik, also beziehungsweise der vom vorigen Jahr oder was auch immer, kann nicht die Grundlage sein, auf der so ein Urteil gefällt wird. Sondern wir müssen halt in jedem Falle schauen, wohin geht die Reise. Der typische Teilnehmer hier hat wahrscheinlich irgendwie sowas wie irgendwie 1,8 Mobiltelefone dabei.
Ach, doch nicht mehr, das war vor 2 Jahren.
Und es wären halt mehr.
Also wir haben offiziell von der Bundesnetzagentur 110 Millionen, aber das sind halt tatsächlich Mobiltelefone mit Verträgen, denn die zählt ja die Bundesnetzagentur. Das heißt, wenn man die Alltagsgeräte mitzählt, dürften das doch einige mehr sein.
Ja, und also jetzt so E-Book-Reader oder Navigationsgeräte, solche Dinge, das wird halt sehr schnell sehr viel mehr. Und dementsprechend steigt halt auch die Datendichte, die die einzelne Person hinterlässt. Also sind dann halt nicht mehr eine Datenspur, sondern mehrere Datenspuren, die korreliert werden können. Und dementsprechend steigt dann halt auch die Genauigkeit der erzielbaren Daten.
Und wir haben auch im Prinzip dabei versucht klarzumachen, dass der einzelne Verbraucher sich überhaupt nicht bewusst sein muss, dass er da ein Mobiltelefon mit sich rumträgt, aber trotzdem natürlich die Vorratsdaten anfallen. Das war unser Punkt, den wir hier machen wollten. Wir haben also versucht, praxisnahe Punkte zu finden, die klar machen, dass sich quasi die Daten ohnehin vermehren, dass sie sich auch immer genauer mit den Jahren abbilden werden, dass sich also wie so eine Art Schlinge zuzieht, die tatsächlich so einen Ortungswanzenbegriff auch rechtfertigt.
Und ein weiterer Punkt ist, den haben wir in der Stellungnahme gemacht, den haben wir nochmal betont, ist die Tatsache, dass Nicht-Telefonietransaktionen, also Mietwagen machen, Fahrkarten übers Telefon buchen und dergleichen Dinge mehr, nehmen halt immer mehr zu. Das heißt, die Häufigkeit von Transaktionen, bei denen Datensätze anfallen, steigt an und dementsprechend halt auch die Dichte der gewinnbaren Informationen daraus.
Genau. Der zweite Strang, den wir da losgetreten haben, war insbesondere natürlich dann die ganze Frage der permanenten Zugänge, also der Flatrates, die heute üblich sind. Und da kamen wir nochmal auf ein paar konkrete Beispiele zurück, wie die Transaktionen da heute üblich sind. Insbesondere Bezahlfunktionen haben wir da genannt. Man kann ja heute kleine Beträge sehr einfach schon über die Mobilfunkrechnung abrechnen. Dann hatten wir aber auch schon aus der Stellungnahme so etwas wie Gesundheitsmonitoring, dass man also kleine Mobiltelefone hat, die etwa den Puls messen oder den Blutzuckerwert oder solche Sachen. Und dann sind wir auch nochmal darauf eingegangen, wie die tatsächlich ausgewertet werden können. Und darauf bezogen sich dann eigentlich auch die meisten Nachfragen. Offenbar war Ihnen, was wir mündlich erzählt haben, noch zu knapp, denn gleich 2 oder 3 der Nachfragen bezogen sich dann darauf, wie man das tatsächlich auswertet, was man aus solchen Verbindungsdaten zusammen mit den Bewegungsdaten eigentlich ziehen kann. Da kamen die wesentlichen Nachfragen. Und wir haben dann betont, nachdem wir haben, dass eben in Zukunft eine deutliche Erhöhung der Genauigkeit sein wird. Und dann kamen wir halt auf unseren zweiten entscheidenden Punkt, nämlich die Standortdaten. Und da sind wir im Wesentlichen auf die Netztopologie eingegangen.
Ja, also wenn wir auch da wieder in die Zukunft gucken, sehen wir, dass die Genauigkeit der nur über die Zell-ID ermittelbaren Daten zunimmt. Also wenn wir uns nur hier umgucken, wir haben hier in dem Gebäude, glaube ich, derzeit 4, vielleicht 5 Funkzellen installiert. Das heißt, wir können schon anhand der Daten, die wir über diese Funkzellen sehen, von den Leuten, die da eingebucht sind, problemlos sehen, wann ein Veranstaltungsschluss ist, weil plötzlich bewegen sich alle Telefone von einer Zelle in die andere, nämlich von den entsprechenden Saal in die Cafeteria. So, und die Zellen, die wir hier haben, sind halt so eine typischen Nanozellen, das heißt so Zellen, die halt typischerweise im Einkaufszentrum hängen oder sonstigen Lückenbereichen. Das heißt, da kann man schon mal jetzt schon sehen, auf 50 Meter genau, wo jemand ist, und das wird halt immer genauer. So, und die nächste Generation sind halt Pico-Femto-Zellen, sind halt kleine Zellen, die sind so groß wie so ein Wireless LAN Access Point.
Also für eine Wohnung im Wesentlichen. Also da die, vielleicht auch eine genau, kleine Hausebene.
Die halt von den Mobilfunk-Operators mehr oder minder fast verschenkt werden. Die hängt man zu Hause an seinen DSL-Anschluss und hat dann bessere 3G-Coverage zu Hause. Und also Vodafone macht das schon, SFR in Frankreich macht das schon, in Deutschland weiß ich nicht genau, wie die Planungen sind, aber das passiert jedenfalls in relativ großem Umfang, dass also sehr kleine Zellen überall hinkommen, um eben mehr Bandbreite in die Luft zu bekommen. Und ja, das geht halt auch weiterhin zu den 4G-Netzen. Da ist es so, dass die Antennentechnologie, die da verwendet wird, das MIMO, bedeutet de facto, dass eine virtuelle Richtantenne über einen Schwarm von Antennen zum Telefon hingerechnet wird. Das heißt also, damit kann man dann die Position eines Telefons sehr genau bestimmen. Das ist technisch notwendig, damit man halt die entsprechende Sendeleistung genau dahin bekommt, wo man sie hinhaben will. Aber damit fallen halt zumindest auf der untersten Netzebene, inwieweit die hochgereicht werden, muss ich noch zeigen, Informationen an, die praktisch metergenau sind.
Also wir hatten in der schriftlichen Stellungnahme da sicherlich nicht so einen Fokus drauf gelegt, weil wir doch erstmal viel wesentlicher erklärt haben, wie Mobiltelefonie eigentlich technisch aufgebaut ist und was eigentlich tatsächlich für Daten da anfallen. Aber hier war uns wichtig, dass wir wirklich nochmal gucken, wie ist es in 2 Jahren, wie ist es eigentlich schon erstmal in 2 Monaten, wie ist es aber in 2 Jahren und vielleicht in 5 Jahren. Denn Gesetze sind ja schließlich nicht für heute gemacht, sondern sollen ja ein paar Jahre halten. Und dann haben wir eigentlich versucht, noch einen draufzusetzen. Das war ein bisschen zufällig, dass es mit reingekommen ist in die Argumentation, denn in der schriftlichen Stellungnahme haben wir das gar nicht erwähnt.
Genau. Und zwar die Forschung an den GSM-Netzen hat halt gezeigt, dass auch die Telefone hier, die wir hier so kaufen können, auch das amerikanische E911-Mandate erfüllen. Das heißt, dass sie Telefone in der Lage sind, ihre GPS-Positionen zu ermitteln und auf Anfrage dem Netz mitzuteilen. Und aufgrund der relativ unscharfen Formulierung der Richtlinie für die Vorratsdatenspeicherung muss der Netzanbieter die Daten so genau speichern, wie sie ihm bekannt sind. Das heißt, also, wenn ein Provider sich dazu entscheidet, GPS-genaue Positionsdaten mit seinen Datensätzen zu verknüpfen, dann muss er die auch in die Vorratsdatenspeicherung kippen. Also dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Zeit dann nochmal einen Talk zu haben, zu diesen E911.
Na, wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
Mandates, was da passiert, kurzer Abriss ist, wenn ein Telefon eine GPS eingebaut hat, kann die Position abgefragt werden über ein einfaches Kommando und zwar sehr tief im GSM, also nicht irgendwie High-Level irgendwo per SMS oder so, sondern so richtig so ganz unten auf der Protokollebene. Und selbst Telefone, die kein GPS eingebaut haben, können GPS-Positionen ermitteln. Was sie da tun, ist, dass die verstellen einfach das Baseband, also das Antennenmodul da drin, das Funkmodul im Telefon, so dass es GPS-Signal empfangen kann, rekorden dieses Signal und schicken es übers Netz nach Hause, um dann im Netz tatsächlich die Kalkulation zu machen. So.
Das heißt natürlich auch eine Genauigkeit von 5 Meter und nicht von, sagen wir mal, 50. Das ist natürlich wesentlich genauer.
Okay, also wie gesagt, das Ausblick so ist jetzt nicht das, was passiert jetzt, soweit wir zumindest wissen, bisher noch nicht. So, wir müssen nochmal in die Netze reingucken, zum Glück können wir das ja jetzt.
Vielleicht nur eine Sache, die man dazu erwähnen sollte, nämlich das liegt einfach an der Internationalisierung dieses Mobiltelefonmarktes. Dadurch, dass es schon seit einigen Jahren jetzt Standard ist, da die Notruf-Lokationsdatenübermittlung einfach nicht mehr freiwillig ist, sind natürlich die Anbieter der Mobiltelefone dazu übergegangen, alle diesen Standard abzubilden. Ja. Okay, ach so, vielleicht zu guter Letzt, bevor wir zu den Argumenten kommen, die anderen Sachverständigen so hatten. Wir hatten ja noch einen kleinen Taschenspielertrick, denn wir waren nicht die mündliche Stellungnahme war nicht innerhalb dieses Datensicherheits-Slots, sondern wir waren ja quasi davor dran, wo es um die Datennutzung ging, aber wir konnten uns nicht verkneifen, auch auf die Datensicherheitsproblematik hinzuweisen und hatten dafür eine Micro-SD-Karte von einer Größe von 16 GB dabei und haben nochmal so kurz überschlagen, wie viele Vorratsdaten da so raufpassen und wir endeten dann dabei, dass so etwa ein halbes Jahr von einem großen Provider da raufpasst. Also wir hatten dann quasi das Mini-Ding dabei und haben ihnen gezeigt, dass es auch ein Datensicherheitsproblem gibt, einfach weil die Speicherkapazitäten so hoch sind. Und ich glaube, ich habe ihnen sogar noch Möglichkeiten aufgezählt, wo am Körper man diese kleine Micro-SD-Karten-Ding verstecken konnte. Ne? Ich habe nicht mehr wirklich Erinnerungen dran. Auf jeden Fall habe ich es damit in die Tagesschau geschafft, weil die froh waren, dass es irgendwas zu zeigen gab bei diesem doch ein bisschen drögen Thema. Die müssen ja auch immer irgendwas senden. Ja. Bevor wir jetzt zu den anderen Argumenten kommen, denn die anderen Sachverständigen haben natürlich auch noch mal interessante Sachen gesagt, waren wir eigentlich froh zu sehen, dass sich auch in der sich lange hinziehenden Anhörung immer wieder sowohl auf die mündliche Stellungnahme wie auf das schriftliche Gutachten zurückgekommen wurde. Da waren wir da sehr froh drüber, dass wir offenbar Akzente setzen konnten.
Ja, also die Arbeit hat sich da auf jeden Fall gelohnt.
Genau. Wir werden nicht jeden... wir werden nicht jeden einzelnen Vortrag jetzt besprechen, weil wir können auch nicht die gesamten Stunden da nachvollziehen, sondern wir haben uns die wesentlichen Sachen rausgesucht und die sind auch teilweise schon aus den schriftlichen Stellungnahmen. Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, den wir so auch nicht hatten, war nochmal für die Richter wirklich aufzuklären, wo liegt denn der Unterschied bei Verbindungsdaten und Inhaltsdaten bei manchen Arten von Verkehrsdaten, insbesondere bei der SMS und bei der E-Mail?
Also die Unschärfe der Trennung, was ist da Verbindungsdaten, was ist denn tatsächlich schon Inhaltsdaten, die wurde dann nochmal ordentlich rausgearbeitet und das war halt auch so ein Punkt, wo die Regierung dann doch ganz schön ins Schwimmen kam, so zu argumentieren, wieso das denn jetzt irgendwie sauber ist.
Ja, genau. Also ich persönlich finde, hätte vielleicht auch noch ein bisschen klarer erklärt werden können in der schriftlichen Stellungnahme, war das eigentlich sehr schön. Ich glaube, für dieses Publikum ist wahrscheinlich jedem klar, warum man irgendwie so Inhaltsdaten bei einer E-Mail nicht gut von den Verbindungsdaten trennen kann. Aber da den Richtern zu erklären, war nochmal ein wichtiger Punkt. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer diese Datenmüll als Umweltproblem als Zitat brachte. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich habe mir nicht dazu geschrieben, wer es war. Ich glaube, es war ja auch Herr Dix, unser Berliner Landesdatenschutzbeauftragter. Fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil er so ein bisschen versucht hat, Parallelen zu ziehen zu der Umweltproblematik. Ich weiß nicht, ob das so angekommen ist beim Gericht. Was allerdings ganz gut ankam, war die Frage der Umgehungsmöglichkeiten. Denn Professor Fitzmann von der TU Dresden hat nochmal klargemacht, dass natürlich wieder nur für die Deppen von Verbrechern ist, weil natürlich jeder, der ernsthaft möchte, um die Vorratsdatenspeicherung drumherum kommt. Wir hatten in der Stellungnahme eigentlich überhaupt nicht, weil sie auch nicht fanden, wir so obvious.
Ja.
Aber war schon wichtig, dass das auch nochmal kam. Denn ja. Das ist vielleicht nicht jedem so vollkommen klar, nur weil wir irgendwie alle wissen, wie das geht. So. Aber ich finde, er hat einen ganz wichtigen Punkt gemacht, um nochmal reinzureiben, dass man damit wieder nur die kriegt, die nicht wirklich organisierte Kriminalität und ernsthafte Verbrechen planen, sondern eben nur die...
Die darüber nicht nachdenken, ja.
Wir kommen ja noch zu denen, die sie übrigens damit jagen wollen. Dazu kommen wir gleich.
Also lustig war auch, dass Fitzmann offenbar dieselbe Idee hatte wie wir.
Ja, aber er war nach uns dran.
Also er hatte einen USB-Stick mitgebracht, um zu sagen...
Aber so groß.
Um zu zeigen, dass man die Daten einfach rausschmuggeln kann. Und um das dann nochmal plastisch zu illustrieren, hat er sich vom Klagevertreter der Bundesregierung ein Glas Wasser geborgt und seinen USB-Stick da rein versenkt.
Er wollte damit einen Magen simulieren.
Genau, um klarzumachen, dass man den auch verschlucken kann.
Wobei ich die ganze Zeit gedacht habe, also ich würde lieber meine Micro-SD-Karte schlucken als diesen Riesenstick.
Aber zumindest hat er damit seinen Punkt gut rübergebracht.
Ja. Interessant fand ich noch, dass Peter Schaar, unser Beauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den monetären Wert von Verkehrsdaten mal beziffert hat. Und zwar hat er ein 6-monatiges Persönlichkeitsprofil bei etwa 100 Euro eingependelt. Fand ich interessant. Mir ist ehrlich gesagt selber nicht klar, wie man das irgendwie monetär beziffern soll. Aber hey, wenn man es mal hochrechnet, da kommen wir doch auf Kampfbegriffe, die wir verwenden sollten, oder?
Ja,
so. Ja. Also klar ist das ein finanzieller Wert, hat überhaupt keine Frage, denn wir wissen ja, dass ja ausnahmslos gespeichert wird. Also so ein Datensatz von Merkel und Hanning oder so.
Hanning ist
ja
nicht mehr.
Ach nee, der ist ja nicht mehr. De Maizière heißt er jetzt, ja?
Genau.
Ja. Also wäre schon mal interessant. Also ich glaube auch so Wirtschaftsführer und so. Also ich glaube schon, dass der monetäre Wert, das kommt schon ungefähr hin. Ein weiterer Punkt, den Peter Schaar brachte, war die Lokalisierbarkeit über IP-Adressen. Das fand ich insofern interessant, da der Vertreter der Bundesnetzagentur, auf den wir gleich noch kommen, im Prinzip gesagt hat, es ginge eigentlich nicht. Wobei natürlich jedem hier klar ist, dass eine IP schon durchaus die Region, in der man sich befindet, natürlich mit angibt. Das war mir wichtig, dass Peter Schaar da nochmal drauf eingegangen ist. Ich glaube aber, dass es für die Richter unklar blieb, weil einfach zwei divergierende Meinungen genannt wurden und nicht ganz klar war, wer hat eigentlich am Ende recht. Also schien mir jedenfalls so.
Also mir schien aber schon, dass Sie das schon verstanden haben. So.
Okay.
Also,
okay. Und Peter Schaar hatte noch einen dritten wichtigen Punkt, den man übrigens ebenfalls bei netzpolitik.org nachlesen kann. Die hatten so um den 10. Dezember rum, also ganz kurz vor der Anhörung, noch ein Paper von Peter Schaar rausgehauen, wo er im Wege der Umfrage, aber auch durchaus durch Betreten von
Providern, Prüfung vor Ort, ja.
Ja, vor Ort, einfach mal geguckt hat, wie ist es denn derzeit? Denn es wird ja bereits gespeichert, nur die Nutzung ist ja ein bisschen eingeschränkt. Und er hatte da so einige Fälle von illegaler Speicherung, also weit über das erlaubte Maß hinaus festgestellt. Das ist doch interessant zu lesen, was da alles übertreten wurde.
Also sein schönes Stichwort dafür ist die überobligatorische Speicherung.
Und, der Weg in die Zukunft.
Also hat er relativ deutlich nochmal dargelegt, dass es durchaus gang und gäbe ist, einfach aus teilweise technischen Gründen, weil die Anbieter entweder nicht investieren wollen jetzt schon oder einfach auch nicht können, diese Daten sauber zu trennen und dementsprechend halt einfach erstmal alles wegschreiben und dann, wenn irgendjemand nachfragt, dann rücken sie halt auch alles raus, weil sie auch dann keine Lust haben und keine Zeit haben, die werden dafür nicht bezahlt, diese Daten halt sauber auseinander zu klamüsern und die auf das zu beschränken, was tatsächlich im Gesetz steht. Abgesehen davon ist auch sowohl das Gesetz als auch die technische Richtlinie dazu ist halt uneindeutig. Also es gab zum Beispiel, da kommen wir später noch drauf, deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Regulierungsbehörde und den Vertretern der Provider darüber, was denn jetzt eigentlich zu speichern ist. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Also der Vertreter der Regulierungsbehörde hatte eine andere Ansicht dazu als die Provider.
Und die Verbände? Also es gibt ja verschiedene Verbände, ja, die alle da waren.
Was denn jetzt genau eigentlich alles zu speichern ist. So. Und da runzelten dann doch schon die Richter bedrohlich die Stirn.
Ja, aber also es war nicht wie bei der Online-Durchsuchung oder wie bei der Wahlcomputer-Anhörung, dass es da so viel Gelächter gab, eigentlich nicht. Also das Publikum war relativ ruhig, das lag aber nur daran, dass sich in den hinteren Reihen irgendwelche Juristenstudenten befanden, die da schnarchten und da irgendwie die Plätze belegt haben.
Also wirklich schnarchen, ja, muss man mal sagen.
Also da mieten die halt mal, ja, wir fanden es auch sehr ärgerlich, weil viele Leute, die da gerne hingehen wollten, halt keinen Platz mehr bekommen haben, weil der doch sehr beschränkt ist vom Platz. Und, ja. Aber es war diesmal nicht so, dass das Publikum wie letztes Mal so sehr mitging. Letztes Mal ist uns ja der Rauswurf schon mal angedroht worden, wegen Lachen.
Eigentlich muss man noch sagen, dass dieses Mal war halt der Vertreter der Regierung halt kein Vollsprallo. Also letztes Mal hatten sie da halt diesen Heckmann und der ist halt irgendwie, naja, also unterhaltsam kann man schon
du
sagen.
Du meintest Professor Heckmann.
Ja, ich bin zum Glück.
Diesmal war es Professor Möllers hier, ja, aus Berlin und auf den wollen wir jetzt eigentlich gleich auch mal kommen, oder?
Genau, ja.
Vielleicht zuvor eine Bemerkung zur Vertreterin unserer Justizministerin. Ihr habt ja bestimmt alle gelesen, dass ja Frau Lötthäuser-Schnarrenberger dadurch, dass sie ja selber Beschwerdeführerin war und Beklagte oder Beschwerte, sich entschieden hat, nicht zu kommen. Stattdessen hat sie ihre Staatssekretärin Frau Grundmann geschickt und die hat ein Statement verlesen. Es war sehr kurz und knapp, ich würde mal sagen 3 Minuten. Und sie hat genau gar kein positives Argument für die Vorratsdatenspeicherung gebracht, so gar nichts. Sondern hat im Wesentlichen gesagt, ja, also ist also aufgrund der misslichen Situation für die Ministerin kommt sie halt nicht und sie möchte aber trotzdem dem Gericht ihren Respekt aussprechen. Also nein,
nein. Und dann kam noch der Knaller, nachdem sie dann damit fertig war, erteilte sie als Staatssekretärin dem Vertreter der Bundesregierung, also dem Professor Möllers, das Wort. Woraufhin der Papst hier meinte so, also eigentlich erteile ich hier Leuten das Wort.
Also es war insofern ein bisschen überraschend, weil man natürlich schon erwartet hätte, dass sie auch inhaltlich vorträgt und mal vielleicht den einen oder anderen Rechtfertigungsgrund bringt. Aber das hat nicht passiert, war wirklich sehr kurz. Und sie hat im Wesentlichen wirklich nur gesagt, dass eben die Justizministerin nicht kommen wird. Und interessanter, wie dann der Vertreter der Bundesregierung zunächst mal darauf eingegangen ist, was er gesagt hatte in dem mündlichen Statement. Ja. Er hat dann quasi gesagt, naja, sie spiegelt Möglichkeiten. Stellen wir auch gar nicht in Abrede. Also so, ja, ist ja auch gefährlich. Aber und dann kam das Statement, na, aber die Leute benutzen doch das Internet freiwillig.
Also wie gesagt, man muss dazu sagen, der Möllers ist halt schon ein deutlich anderes Kaliber als irgendwie die bisherigen Klagevertreter da. Also da haben sie halt sich schon jemand ausgesucht, der, selbst wenn er irgendwie kein Bein mehr zum Draufstehen hatte, sich noch mit juristischer Semantik in der Luft gehalten hat.
Und ja. Nun stand er aber auch, muss man natürlich auch sehen, also er war jetzt der einzige Anwalt der Gegenseite und auf der anderen Seite war natürlich so jemand wie Burkhard Hirsch, der einfach als Anwalt dort mit, ja, würde ich sagen, viel Herzblut argumentiert hat. Mhm. Natürlich haben dort 5 Anwälte haben sogar gesprochen, weil Volker Beck für die Grünen selber auch gesprochen hat. Mhm. Und natürlich Meinhard Starostek für die Massenverfassungsbeschwerde. Aber ich denke, dass Burkhard Hirsch eigentlich...
Der hat den Saal gerockt.
Der hat echt den Saal gerockt und... Ja... Wir können eigentlich nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt und mit derselben Power weiterkämpft für die Bürgerrechte. Da ist er ja hoffentlich in seiner Partei noch beispielgebend.
Ja. Ja, also der interessante Punkt war tatsächlich, dass die Bundesregierung, also der Möllers für die Bundesregierung, hat eigentlich inhaltlich überhaupt nicht argumentiert, so im Wesentlichen. Also das Einzige, wo sie inhaltlich dagegen gesprochen haben, nicht argumentiert haben, sondern nur in Abrede gestellt haben, ist der sogenannte Chilling-Effekt, also dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Das war der einzige inhaltliche Punkt, wo er sagte, nee, das stellen wir in Abrede, weil es ja nicht belegt. So, es war
ist halt auch wieder so eine Gummisache, ne? Ja. Da kann man nicht irgendwie technisch gegen argumentieren, das ist dann wieder so eine Untersuchungsfrage.
Genau, hat jemand Studien gemacht und dergleichen Dinge mehr so.
Und ein anderer hat einen anderen rausgekriegt.
Ja, und es war aber wirklich inhaltlich der einzige Punkt, wo sie widersprochen haben bei allen anderen. Also sie haben nicht in Abrede gestellt, dass man Profile bauen kann, sie haben nicht in Abrede gestellt, dass die Daten wirklich, dass da eine Menge rauszuholen ist. Sie haben behauptet, 6 Monate sei ja nicht so viel, also da könne man ja nicht so viel draus lesen.
Was macht man schon in 6 Monaten irgendwann, das wissen wir ja.
Ja, also das war so im Wesentlichen die Argumentation, ließ sich dann am Ende darauf zusammenkochen zu sagen, naja, also wir hatten ja schon immer die Verkehrsdaten und was wir mit der Vorratsdatenspeicherung gemacht haben, war eigentlich nur dafür sorgen, dass wir die auch in Zukunft haben. Weil durch die Flatrates und so weiter würde halt ja sonst den armen Ermittlungsbehörden, die Lebensgrundlage entzogen. So, das war halt so im Wesentlichen tatsächliches Argument.
Aber wir kommen ja nochmal darauf zurück, nur um das Highlight für nachher nochmal kurz anzuteasern, auch Jörg Zierke, unser eloquenter BKA-Präsident, war natürlich da. Kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich glaube, der eigentliche Punkt kommt jetzt schon.
Genau, also die Frage, die Richter gestellt haben, war, wo sieht denn die Bundesregierung die Grenzen der Speicherung? Und das war ein sehr wesentlicher Punkt in dieser Verhandlung, weil damit wurde klar, dass das Urteil, was wir zu erwarten haben, nicht sich nur auf diese Vorratsdatenspeicherung beziehen wird, sondern tatsächlich höchstwahrscheinlich weit darüber hinausgehen wird und regeln wird, inwieweit der Staat halt Daten über längere Zeiträume erheben kann, um daraus Profile zu bauen. Ein Thema, was interessanterweise von der Staatssekretärin vom Justizministerium von sich aus angesprochen wurde, war, dass die Bundesregierung sich von diesem Urteil eine Guideline erhofft, wie sie sich im Flugdaten, also bei den Flugdaten verhalten soll.
Und überhaupt Hinweise, wie sie vielleicht ein bisschen verfassungsgemäßer machen kann.
Genau.
Und ich will noch kurz die Reaktion schildern. Die Reaktion von Papier war nur so eine Augenbraue, die hochging. So.
Also muss dazu sagen, Papier managt seine Verhandlungen im Wesentlichen durch Gesichtsausdruck. Und wenn dann so der irgendjemand fortgesetzt Unsinn redet, dann erreicht die Augenbraue dann fast so den Haaransatz. Und dann weiß man, dass man...
Oder wenn er zu viel redet.
Dann ist man schon eher, also hat man es nicht so leicht mehr.
So, also sie kam da auf jeden Fall auf diesen wichtigen Punkt zweimal. Und die Richterin hat mehrere Richterstellende Fragen. Also nicht nur der Gerichtspräsident und der Berichterstatter, sondern eigentlich können alle Fragen stellen. Sie kam zweimal darauf zurück, sie wollten ihn da festnageln. Wo sind die Grenzen? Wenn wir hier alles anders so speichern, können wir dann eigentlich auch noch gleich noch, weiß ich nicht, DNA und... Sie hatten sogar ein paar Beispiele, oder? Hm. Nicht nur die Flugdaten. Also wird dann jetzt alles gespeichert? Nur weil es gerade geht, because we can. Also sie wollten dahin. Oder ist die Grenze für den Vertreter der Bundesregierung denn nur die Limitierung der Nutzung? Das heißt, die Speicherung darf passieren. Aber ja. Er hat sich da eigentlich mit Juristenfu und Semantik und Rabulistik rausgewunden.
Ja, also das war halt so der Punkt, wo sie einfach nicht antworten wollten. So, also wo sie einfach sich nicht wirklich festlegen lassen wollten. Zierke hat dann später noch ein bisschen was dazu.
Hatte?
Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja. Ja, genau. Okay. Bei der Gelegenheit kam halt auch noch gleich noch was anderes raus. Darauf warten wir eigentlich schon seit einigen Jahren, mal so als offizielle Bestätigung. Denn das Bundesministerium der Justiz hat bei der Gelegenheit auch noch mal schriftlich verlautbaren lassen, dass sie doch tatsächlich stille SMS benutzen. Wir erinnern uns, die stillen SMS sind ja seit einigen Jahren umstritten. Das sind die sogenannten Typ 0 SMS. Und sie haben tatsächlich hier in der schriftlichen Stellungnahme auf Seite 15 gesagt, dass sie für den Bereich des Bundes aussagen können, dass das BKA, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz von dem Einsatz der sogenannten stillen SMS Gebrauch macht. Also haben wir das jetzt auch mal schriftlich.
Also kurz zur Erläuterung für die... Also für die, die es nicht wissen, stille SMS funktionieren so. In der Vorratsdatenspeicherung wird für jede Aktivität des Telefons, die theoretisch abgerechnet werden könnte, einen Datensatz angelegt. Unter anderem auch, wenn SMS empfangen werden. weil es könnten ja kostenpflichtige SMS sein. Und was jetzt passiert, ist, dass die Ermittlungsbehörden eine Abfolge von SMS an das Telefon schicken, die zwar einen Eintrag in den Datensätzen erzeugen, aber vom Telefon aus nicht angezeigt werden, sondern weggeschmissen werden, weil sie eigentlich dafür gedacht sind, Konfigurationen im Netz zu machen oder ähnliche Dinge. Das heißt also, was passiert ist, man bekommt alle 5 Minuten eine SMS, von der, die das Telefon nicht anzeigt. Es gibt ganz wenige Telefone, die es tatsächlich anzeigen. Und es wird aber ein Datensatz erzeugt, in dem zum Beispiel die Zell-ID drin ist, wo sich derjenige gerade aufhält. Und dadurch kann man halt ein sehr hochverdichtetes Bewegungsprofil erzeugen, weil man halt alle 5 Minuten tatsächlich eine Position des Telefons übermittelt bekommt als Ermittler. Und das war ja lange Jahre ein Streitpunkt. Die haben ja immer bestritten, machen wir nicht oder machen wir nur eine Ausnahmefälle.
Einige Länder haben es zugegeben, durch kleine Anfragen ist rausgekommen, aber so, jetzt wissen wir mal. Die Frage ist, ob die Liste vollständig ist. Ich frage mich, ob unser Bundesnachrichtendienst, wahrscheinlich schickt er nur schnelle SMS im Ausland, oder? Ja, vermutlich. Also ob die Liste vollständig ist und ob das Zollkriminalamt oder auch, wir wissen es nicht, Steuerbehörden, wir haben ja hier viele Behörden.
Die dürften, ja.
Sie hätten die Frage anders formulieren müssen. Machen Sie eine vollständige Liste, aber nun ja. Also das war ganz interessant, dass das bei der Gelegenheit noch rauskam. Der Verfassungsgerichtspräsident hat leider, wie schon bei der Online-Durchsuchung, vergessen, eine Bemerkung am Anfang zu machen, holte sie nach der Pause nach. Denn er verteilte dann noch so einiges an Backpfeifen. Denn er sagte, dass der Senat verwundert sei, dass für auch hier wieder bei diesem angegriffenen Gesetz kein einziger
Also er trifft damit halt schon einen ziemlich interessanten Punkt, nämlich den, das, was wir schon mehrfach gesagt haben, dass wenn immer wir mit Vertretern aus den Ministerien reden, die privat das eigentlich auch total scheiße finden.
So. Also wir haben die Erfahrung tatsächlich häufiger gemacht, aber die kommen halt einfach auch nicht mehr hin. Zwar sagen sie nachher in jeder Kamera, dass sie total zufrieden sind, dass solche Urteil, lalala, jetzt alles geklärt ist und so, aber in Wirklichkeit wollen sie sich die Backpfeifen nicht anhören und sie kommen auch nicht, um argumentativ dort mitzuwirken. Was natürlich bei den Beschwerdeführern ganz anders war. Also sie mussten tatsächlich dann auch so verteilen, dass die ja schon aufgrund der Menge der Sachverständigen und Beschwerdeführer gleich dann mehrere Bänke hatten. Sie haben dann sozusagen die Bundesnetzagentur, Peter Schaar und den Landesdatenschutzbeauftragten in die andere Ecke schieben müssen, weil es da sonst so leer gewesen wäre.
Nun ja.
Also es ist nicht so, dass das Parlament nicht vertreten war. So war etwa die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau war da und die Grünen waren eigentlich auch in ziemlicher Feldstärke angetreten.
FDP waren ein paar da.
Ja.
Ja, aber CDU und SPD waren notorisch abwesend, bis auf ein paar Ländervertreter.
Ja. Ach ja?
Ja, von den Ländern waren ein paar da. Ja.
Also das war natürlich nochmal eine grundsätzliche Bemerkung, die wir allerdings schon kannten, denn bei der Untersuchung war genauso. Also sie rechtfertigen sich halt nicht mehr. Okay, dann kommen wir doch nochmal zu den sozusagen Verbänden zurück. Okay, da war zunächst der Herr Präsident der Bundesnetzagentur. Ehrlich gesagt war mir persönlich gar nicht klar, was da wohl kommen würde, also in welche Richtung die argumentieren würden. Und er hat tatsächlich auch erstmal angefangen, mal lang und breit zu erklären, was eigentlich die Bundesnetzagentur macht und ist dann vor allen Dingen darauf gekommen, dass sie sogenannte Schreibtischtests machen, dass sie also Sicherheitskonzepte von Telekommunikationsanbietern, natürlich nur von kommerziellen, prüfen am Schreibtisch, etwa 90 im Jahr.
Genau, also was sie tatsächlich tun ist, sie bekommen von diesen Anbietern ein Sicherheitskonzept, da steht halt drin, wie es sein sollte. So, also wie jetzt die Sicherheitsmaßnahmen sein sollten, die sie sich so vorstellen, und die prüfen sie dann. Und es gibt wohl auch, manchmal gehen sie auch tatsächlich los und gucken mal, ob es wirklich so ist, aber das ist wohl eher so, also da können sie sich dann wohl an jeden einzelnen Fall erinnern oder so ähnlich.
Allerdings hatte der Berichterstatter mal nachgerechnet, und hatte festgestellt, dass das mit den Zahlen, die da präsentiert wurden, irgendwie nicht stimmte. Also er kam da auf eine Diskrepanz und fragte also nach beim Präsidenten der Bundesnetzagentur, wie denn diese Diskrepanz zustande käme und ob es auch speicherverpflichtete Unternehmen oder Provider gäbe, die ohne Sicherheitskonzept seien, denn da stimmen ja wohl die Zahlen nicht. Und dann kam erst so ein ziemlich langes Rumgeeier und dann musste er doch einräumen, dass es einige Speicherverpflichtete gibt, die keine Sicherheitskonzepte haben, und zwar ein paar hundert.
Also nicht mal... Also... Um es nochmal zu sagen, nicht mal ein Konzept.
Hatte ich eigentlich irgendwann während des Vortrags jetzt schon erwähnt, dass es helfen würde, wenn man die Daten einfach überhaupt nicht speichert?
Ja, naja.
Bei der Gelegenheit, der Präsident von der Bundesnetzagentur, ich habe leider seinen Namen vergessen, wie ist der noch?
Ich habe es auch vergessen.
Könnt ihr ja mal googeln.
Port. Ah.
Also auch Wurst googelt's doch einfach. Außerdem, ich meine, er ist auswechselbar. Da kam noch eine interessante Sache raus, nämlich dass nirgendwo wirklich vorgeschrieben ist, dass die Verkehrsdaten verschlüsselt werden müssen. Vor allen Dingen ging es dabei auch ein bisschen um die Backup-Problematik natürlich. Er hat eigentlich immer wieder darauf verwiesen, dass sie gerade dabei sind, einen neuen Katalog von Vorschlägen zur Sicherheit zu machen. Sie waren damit aber offenbar nicht fertig. Es wird in Abstimmung auch mit Peter Schaar gemacht. Er brachte aber den alten Katalog, mit der er allerdings schon einige Jahre alt war, und wedelte auch immer wieder damit und sagte auch immer wieder zu den Richtern, also Sie können das ja gerne alles mal lesen. So ist unser total tolles Konzept, also eine Art Leitfaden. Und am Ende, auf die Frage, ob denn diese Vorschriften, die im Gesetz sind, präzise sind und ob sie ausreichen, dann kann man mit so einem, wir bemühen uns. Und da muss ich so spontan an die an so Bewertung von Arbeitnehmern denken. Aber wir können uns sicher sein, der neue Leitfaden kommt bald und dann sind wir alle gerettet, außer die Speicherverpflichteten, die gar kein Sicherheitskonzept haben.
Ja, also die Vorstellung von der Bundesnetzagentur war doch ziemlich erbärmlich, muss man so sagen. Also
neben mir saß Herr Landefeld von ECHO und der war danach dran. Er hat sich kaum auf den Sitz halten können, weil er zu jedem dritten Satz gerne was gesagt hätte. Also er hat die ganze Zeit im Prinzip nur gehofft, dass er jetzt bald mal Kommentare machen kann zu diesem Auftritt vom Herrn der Bundesnetzagentur. Also vollkommen klar war, auf wessen Seite er stand. Mhm. Und bei der Gelegenheit wollen wir noch mal was anderes erwähnen, denn die Bundesnetzagentur hat sich kürzlich auch schriftlich geäußert zu der Frage von Verkehrsdaten. Denn ich weiß nicht, ob Sie alle mitbekommen haben, weil ich fand, das ging nicht so sehr durch die Presse. Malte Spitz von den Grünen hat ja im August gegen T-Mobile geklagt auf Herausgabe dieser Verkehrsdaten. Er wollte sie einfach mal haben, und zwar schriftlich. Und da gibt es auch einen Paragraphen 34 Absatz 1. Und da hat die Bundesnetzagentur nach einiger Zeit auch eine Antwort gegeben, ein bisschen länger. Und da sagt sie eigentlich, also dieser Herausgabe könne nicht entsprochen werden, einfach deshalb, weil so viele schutzwürdige Interessen Dritter dabei werden. Also durchschnittlich ist eine statistische Zahl natürlich, das stimmt nicht für jeden. Ich denke, für diese Community wird es auf keinen Fall stimmen, die Zahlen sind sicherlich deutlich höher. Hat man für eine Verbindungsdatenabfrage 130 mitbetroffene Dritte. Und so hat auch die Bundesnetzagentur argumentiert. Also der Fall ist zwar noch nicht entschieden, aber ich denke, die Stellungnahme der Bundesnetzagentur wird sehr wichtig sein. Das heißt, man kann nicht mal seine eigenen Daten, seine eigenen angefallenen Verkehrsdaten abfragen und herausgeben lassen. Das wird also sicherlich aufgrund der schutzwürdigen Interessen Dritter nicht möglich sein. Klar. Aber es war mal ganz interessant, wie sich da die Bundesnetzagentur, wie sie sich da positioniert hat. Wer übrigens noch ein paar kleine Details über die Bundesnetzagentur auf anekdotische Weise vorgetragen erfahren will, sollte heute um 23 Uhr zu dem Vortrag von Erich Möchel gehen, der ein bisschen über Etsy erzählen wird und auch ein paar pikante Geschichten über die Bundesnetzagentur dabei hat. Wird sicherlich ein großer Spaß. Dann kam der ziemlich eigentlich schon der vorletzte Teil, nicht wahr? Ja. Den wir auch ein bisschen kürzer abbilden, aber uns waren ein paar Punkte wichtig, die von den Vertretern der Bitkom und von ECHO, also die beiden großen Verbände dort gemacht wurden. Nämlich die Bitkom hat nochmal betont, dass es keineswegs so sei, wie er gebetsmühlenartig immer wiederholt wird, dass im Prinzip dieselben Daten gespeichert würden wie früher. Und er hat nochmal hervorgehoben, dass es eben Datengruppen gibt, die früher nie gespeichert wurden, insbesondere all die E-Mail-Daten, aber auch die E-Mail. Das war ihm auch wichtig zu betonen, und er hat mit einer Selbstverständlichkeit dort natürlich gesagt, dass Innentäterangriffe überhaupt nicht verhinderbar sind, Sicherheitskonzept hin, Sicherheitskonzept her. Er hat natürlich damit auch eine gewisse nochmal ein Reply auf das Statement des Präsidenten der Bundesnetzagentur gebracht. Und in der Stellungnahme der Bitkom finden sich die typischen Fallgruppen, die ich hier dann auch nochmal reinkopiert habe.
Genau, also die Frage war ja unter anderem vom Gericht halt auch, wofür wird es denn in der Praxis tatsächlich verwendet? Also wie sieht denn die Verwendungspraxis aus? Und da stellte sich dann halt raus, dass die, also es im Wesentlichen halt irgendwie Kleinscheiß ist und mitnichten halt irgendwie die schwersten und schweren Verbrechen.
Also Beleidigung, Verleumdung, Belästigung, ja. Internetbasierte Verletzungen von Urheberrechten? Also, ja.
Also man muss dazu sagen, halt, in der originalen Vorratsdatenspeicherung, also vor der einstweiligen Verfügung des Bundesverfassungsgerichts, war der allgemeinen mittels Telekommunikation begangene Straftaten reichte halt als Grund für die Vorratsdatenspeicherung, also für die herausgebrachten Vorratsdaten aus. Und das ist halt erst durch die einstweilige des Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt worden auf schwere und schwerste Straftaten. Und dazu zählen nun mal Urheberrechtsvergehen nicht. Und aber gut, da kommen wir gleich
nochmal. Noch
nicht. Noch nicht, ja, vermutlich noch nicht, ja.
Weil haben wir nicht diese Fallschirmterroristen mittlerweile?
Ja, ganz, ganz schlimm. Da kommen wir, also zu den Fällen kommen wir gleich nochmal, da gibt es nochmal irgendwie noch mehr dazu.
Ja. Ja. Wir hatten dann aber noch, ich finde, er hat ziemlich gerockt, Klaus Landefeld von ECHO, denn der hat insbesondere darauf hingewiesen, dass die Schnittstellen, mit denen heute ja auf automatisierte Weise abgefragt wird, also die Etsy-Schnittstellen, über die man übrigens heute Abend um 11 nochmal Interessantes erfahren kann, dass die durch die Art der Datenfelder, die da definiert sind, überhaupt nicht rechtlich zulässig sind, weil sie natürlich nicht dem deutschen gesetzlichen Standard entsprechen.
Genau, also die, es gibt ja diese technische Richtlinie der Bundesnetzagentur zur Datenabfrage, die auf den
neu vom Dezember übrigens,
die auf den ETSI-Richtlinien beruht. Und interessant ist daran Folgendes: Die ETSI-Richtlinien betrachten den in Deutschland vorgesehenen Richtervorbehalt als eine technische Ausnahmeerscheinung. Also die ist tatsächlich so, dass in den allermeisten Ländern ist es so, dass die und darauf sind diese ETSI-Schnittstellen auch ausgelegt, die Anfragen direkt von den Ermittlungsbehörden ohne Umweg über irgendeinen Richter oder irgendwas an die Provider geschickt werden und da von automatisierten Interfaces bearbeitet werden. Das heißt, in vielen europäischen Ländern ist es tatsächlich so, dass die Ermittlungsbehörden direkt auf ein teilweise Web-Interface
pipen das einfach durch.
Beim Provider zugreifen, da ihre Telefonnummer eingeben und die Daten direkt bekommen. So sehen diese ETSI-Interfaces aus. Und da gibt es dann halt noch so ein Zusatzdatenfeld, wo man noch einen Fax mit einer richterlichen Anordnung reintun kann. So,
das wird dann, also es lohnt sich durchaus, sich die technische Richtlinie mal anzusehen.
Ja, und die technische Richtlinie basiert halt auf diesen ETSI-Standards. Und da ist dann immer nur noch so ein bisschen so Rechtsstaat rangeklöppelt, so irgendwo so an der Ecke da.
Naja gut, aber man muss halt, also komm, Europa ist groß. Das ist ja ein europäisches Standardisierungsinstitut.
Ja, sogar Rumänien hat die Vorratsdatenspeicherung abgelehnt.
Ja, ja. Oh, war auch tatsächlich mehrfach erwähnt, dass selbst Rumänien jetzt nicht mehr Vorratsdaten speichert.
Einer von den Klägern hatte doch das rumänische Urteil sogar übersetzt und eingereicht, ne?
Ja, Beschwerdeführer heißen die aber. Man muss sich ja an die Termini dieser Juristen anpassen, sonst kann man auch einfach mit denen nicht mitreden. Ja, man, das wie andersrum, naja. Letzte Sache vielleicht noch.
Was? Nichts, was ein Witz gerissen.
Achso. Eine andere Sache war vielleicht noch, dass er auch mal Zahlen genannt hat. Auf zweifache Nachfrage konnte der Präsident der Bundesnetzagentur keine Zahlen nennen. Er konnte nicht sagen, wie viele Unternehmen derzeit eigentlich verpflichtet sind. Und dann sprang Klaus Landefeld in die Bresche und sagte, wie viele etwa so sind. Also das heißt, derzeit hat die Bundesnetzagentur auch überhaupt keinen Überblick darüber, wer eigentlich derzeit gesetzlich verpflichtet ist, wer nicht, wie viele das sind. Also er hat da mehrfach rumgehalten und am Ende überhaupt keine Zahlen genannt. Und dann haben wir diese etwa oder über 6.000 verpflichtete Unternehmen erfahren. Aber ich denke, er meinte das tatsächlich nur den Internetbereich. Damit würden aber auch reine E-Mail-Provider, die das größer betreiben, dazugehören.
Ja, noch ein interessantes Detail war, dass er sagte, dass sie eine vermehrte, verstärkte Nachfrage von Unternehmen und Einzelpersonen nach privaten E-Mail-Servern feststellen. Also, dass die Mitgliedsunternehmen sagen, dass sie halt vermehrt Geschäfte damit machen, dass die Leute halt ihren eigenen Server hosten und damit ihr eigener E-Mail-Provider sind und auf die Art und Weise halt die Vorratsdatenspeicherung umgehen. So, also sind noch nicht alle Leute doof in diesem Land.
Vielleicht, da sich die Zeit zum Ende neigt, ich weiß auch nicht, wieso die Zeit hier immer so schneller vergeht als sonst. Jetzt wollen wir natürlich nochmal auf einen wesentlichen Punkt kommen, nämlich darauf, wie denn das LKA und das BKA argumentiert haben, was denn nur die andere Seite wirklich vorgebracht hat, um uns zu überzeugen, dass wir die Vorratsdatenspeicherung doch dringend benötigen, um, na, werden wir ja gleich erfahren, da wollen wir jetzt drauf eingehen, denn es kam nicht nur der BKA-Chef, sondern sie hatten diesmal zur Freude der Landeskriminalämter, denn die fühlten sich ein bisschen unterrepräsentiert schon in der letzten Zeit, auch mal ein LKA-Vertreter, dessen Namen ich leider auch vergessen habe.
Das war der Münchner Polizeipräsident.
Ja.
Genau. Und der sollte dann mal erzählen, was sie denn so an schlimmen Verbrechen haben, die sie mithilfe der Vorratsdatenspeicherung verhindern wollen.
Und sie hatten eine Argumentation, die ihresgleichen sucht.
Das war wirklich großartig. Also er hatte als Schlimmstes hatte er dieses merkwürdige Oktoberfest-Terrorismus-Simulations-Dings da, wo sie halt irgendeinen Bruder von irgendwem hatten, der mal ein Video für Al-Qaida ins Internet gestellt haben soll. Und deswegen haben sie halt das ganze Oktoberfest abgeriegelt und halt irgendwie da Metalldetektoren aufgestellt und so weiter. Also er erinnert euch an diese komische, dunkle Story da. Das war tatsächlich das Krasseste, was sie hatten.
So. Und sie hatten überhaupt nur Beispiele. Nur. Das heißt, sie haben ein Einzelbeispiel und zwar jedes einzelne dieser Beispiele wäre auch mit einer Quick-Freeze-Lösung natürlich für die Strafverfolgung
gewesen. Genau. Also sie hatten halt eigentlich im Wesentlichen nur Amok-Ankündigungen und
Stalking,
Beleidigungen, Bedrohungen, also nichts, was sich nicht mit einer Fangschaltung und einem Quick-Freeze hätte lösen lassen. Also,
oh, und sie hatten noch die Oma-Überlistung.
Genau, die Oma-Überlistung ist immer so der Klassiker, also der sogenannte Enkeltrick, also dass Leute halt anrufen und sagen, sie sind der Enkel und dann Geld.
Ich habe mich so bedroht gefühlt, dass ich also wirklich ein Glas Wasser brauchte. Und ich dachte so, Mensch, wenn wir jetzt die Vorratsspeicherung nicht haben, genau, was machen wir
dann
bloß?
So, dann hatten sie halt noch so ein bisschen eBay-Betrug und aber
das Phishing.
Phishing, ja. So, also das heißt also, diese ganze Setting, was gegenüber dem Verfassungsgericht da aufgezogen wurde, zu sagen, wir haben hier irgendwie schweren und schwersten Terrorismus und irgendwie die ganzen schlimmen und schweren Jungs und genau dafür brauchen wir das. Die haben nicht mal ihre Beispiele darauf ausgerichtet. Also die hatten nicht mal Fälle, wo sie sagen könnten, hier, guckt hin, Schwerstkriminalität, dafür haben wir es wirklich gebraucht. Hatten sie nicht. So, weder Zierke noch dieser Münchner Polizeipräsident. Das fand ich schon ganz schön erschütternd, weil, ich meine, wir sagen ja immer, Herrgott, also es scheint so ein bisschen schwierig zu sein mit dem Terrorismus in diesem Land. Wir haben offenbar keinen.
Aber er brachte natürlich wieder seine beliebten Reißer, die wir aber auch schon aus allen Zeitungen kennen, dass Internet kein verfolgungsfreier Raum werden darf und Internet Tatmittel ist, auch Tatmittel der Zukunft. Wir kennen das ja aus Maas Neusprechvorträgen.
Ja. Und interessant war dann halt dass er ein Statement gebracht hat, dass wir brauchen, also er hat versucht darzustellen, dass die Vorratsdatenspeicherung maßvoll ist. Also dass es halt irgendwie etwas ist, was halt irgendwie relativ minimalinvasiv ist und man halt also nun ja nicht gleich irgendwie den Teufel an die Wand malen müsste und man würde doch gar keinen Überwachungsstaat, aber müsste doch nur sicherstellen, dass die verfassungsgemäß vorgeschriebene Strafverfolgung halt auch sichergestellt werden kann.
Dass die Mittel nicht aus der Hand geschlagen werden.
Genau. Und wir brauchen doch eigentlich, also wir brauchen zum Beispiel keine DNA-Datenbank von Neugeborenen, sagte er. Und wir brauchen auch keine Fingerabdruck-Datenbank.
Also, und Hirsch meinte nur ziemlich trocken, dass Verbrecher vor 20 Jahren auch telefoniert hätten.
Ja. Nach den Strafverfolgern kam dann nochmal eine Runde die Content-Mafia zu Wort. Da sind wir dann aber schon.
Wir mussten zum Zug.
Mussten schon zum Zug
weiter. Aber wir haben Starbuck da gelassen, aber sein Protokoll war eher. Naja, kurz. Die haben auch nicht viel gesagt.
Ja, also im Wesentlichen haben sie.
Also, sie wollen die Daten natürlich für die Urheberrechte.
Genau, die haben halt gesagt, es geht halt um Rechtsdurchsetzung im Internet und ohne diese Daten können sie halt ihre Rechte nicht durchsetzen. Naja, gut, unser Mitleid hielt sich in Grenzen.
Also wir waren ehrlich gesagt schon ein bisschen erstaunt darüber, dass vom LKA und BKA einfach da auch nicht viel kam. Ich frage mich eigentlich, ob die sich nicht vorbereiten auf so eine Anhörung. Also das war die übliche Rede, die ich jetzt auch schon mehrfach vom BKA-Präsidenten gehört habe, auch in derselben Art und Weise wie immer mit seiner hervorragenden Eloquenz. Also das ist halt was wirklich das Standardrepertoire ist. Ja. Nichts Neues.
Das war einer der wirklich erstaunlichen Aspekte an dieser Verhandlung, dass halt seitens der Ermittlungsbehörden da echt nicht viel kam. So, also
vielleicht haben die auch keine Lust mehr.
Ich weiß nicht genau. Vielleicht sind sie unterbezahlt? Ich weiß nicht.
Anyway, wir kommen langsam zum Schluss. Wir sind eigentlich durch. Wir wollen vielleicht auch noch mal eine Sache betonen. Ich glaube, was diese Anhörung so interessant gemacht hat, auch für die Medienöffentlichkeit, war schlicht die Bewegung, die sich dahinter gebildet hat. Und die vielen Leute, die sich eben der Massenbeschwerde angeschlossen haben und auch, denke ich, die erfolgreiche Arbeit des AK Vorrat. Deswegen will ich noch mal darauf hinweisen, dass morgen um 15 Uhr draußen wieder, ist ja schon langsam eine alte Tradition, eine spontane Demo stattfinden wird. Und diesmal, wie wir gelesen haben, Low-Tech. Also kein Lautsprecherwagen und kein Megafon, weil es ist eine Schweigedemo.
Nee, ich glaube, gut geölte Stimmbänder mitbringen.
Ah, gut geölte Stimmbänder mitbringen, verstehe. Also wer Lust hat, sich da morgen auch nochmal laut auf die Straße zu begeben, kann das tun. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im Februar oder im März darüber freuen können, das Urteil in Empfang zu nehmen. Und ich hoffe sehr, dass auf die Erhebung verzichtet wird.